Das Ergebnis ist, dass Jesus immer noch geil ist und alle anderen sind doof.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Simon, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause.
Ja, willkommen zurück auch dir. Du bist ja braun geworden.
Das siehst du doch gar nicht.
Ich habe das Gefühl, du bist blässer geworden. Du wirkst jetzt mehr wie so ein Schwede.
Weil Schweden sind blass?
Von den Haaren her, oder was? Ja, natürlich. Deine Haare sind blonder, deine Wangen sind röter, dein Guinness ist übergelaufen. Ja, aber wenn wir schon beim Guinness sind, ich mache hier auch einen Iren und trinke jetzt ein nettes Fläschchen Apfelwein von Bullmas. Heute ist der Irentag. Ganz fantastisch.
Ja.
Jeder, der schon mal auf Irland war, weiß, wovon ich spreche.
Auf Irland.
Der Rest muss googeln.
Das habe ich noch nicht gehört. Auf Irland finde ich gut.
Auf Irland.
Ich war auf Öland letztens.
Was ist denn Öland?
Öland ist die große Insel vor Schweden, vor Kalmar.
Ist es diese Militärinsel?
Nee, das ist diese Insel, wo die königliche Familie von Schweden ihren Sommerurlaub zu machen pflegt.
Oh, machen sie dann so Drückjagden auf irgendwelche kleinen Füchschen?
Ich glaube, dafür ist die Insel dann wieder zu klein, obwohl sie recht groß ist.
Okay.
Ja. Außerdem ist ja, glaube ich, die Jagd nicht für den Sommer gedacht, Simon, sondern eher zur Herbst- oder Frühjahrszeit.
Du meinst Herbst, die, ne? Drückjagd oder ja, was meinst du?
Genau, ja, ja.
Das musst du mal den Mecklenburgern erzählen, die wahrscheinlich heute Nacht wieder das ein oder andere Schweinchen jagen gehen.
Ja, die Mecklenburger? Wie kommst du darauf?
Nö, ich kenne halt einen Jäger privat und ich würde jetzt auch nicht sagen, ich glaube, der macht keine Drückjagden, weil er das ein bisschen pervers findet so, aber der erzählte mir, Drückjagden machst du halt, wenn die Brut ein bisschen ausgewachsen ist, was ja quasi ja, jetzt ist.
Du jagst doch keine Schweine als König, das ist doch, man deswegen sieht doch auf Fasanenjagd oder zur Not noch eine Gans. Ja.
Eine Gansjagd?
Wenn Nils Holgersson das gewusst hätte. Hätte er wahrscheinlich Flugangst entwickelt, das sage ich dir.
Ja.
Also Simon, du hast ja deine Sommerpause damit genossen, dass du gearbeitet hast.
Ich habe durchgeballert. Das war Arbeiten, würde ich sagen. Und übrigens, im Laufe dieser Arbeitszeit bekomme ich eine Nachricht. Ja.
Ja.
Und zwar von der lieben Johannina. Wir erinnern uns, Johannina ist die großartige Frau, die uns den Jones beschert hat, ja. Weswegen wir jetzt wieder jede Woche kommen können, Rasen gemäht werden kann.
Ja, ja, wir wollten jetzt so ein Holiness-Sound eigentlich, so ein Ha. Johannina.
Johannina. Ja, Johannina. Jedenfalls.
Danke, Jones.
Ja, danke, Jones. Danke, Johannina. Johannina schrieb mir, Simon, ist ja Lukas in Schweden?
Da ich so, oh, das ja. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das jetzt
und,
kommt.
Und da hat sie dich wohl gesehen. Ja,
wo, so hat sie mich, gesehen?
Ich glaube, bei einer Autofahrt. Also ich glaube, ihr habt seid aneinander vorbeigefahren.
Das
vielleicht
gibt es
in Schweden ja auch nur eine Straße. Es gibt ja nur eine, ne? Und deswegen kreuzt man sich da mal.
Ja, aber man erkennt sich ja auch super beim Vorbeifahren. Gut, in Schweden fährst du meistens nur 80, aber...
Und du fährst wahrscheinlich mit einem deutschen Nummernschild?
Ja, wo Hamburger Nummernschild, ja. Aber da fahren einige mit deutschen Nummernschildern. Also wie viele Leute aus dem Pott allein an mir vorbeigefahren sind.
Sie hat dich gesehen.
Kann ja sein. Ich dachte ja, sie hätte mich in der Zeitung gesehen.
Oh. Was für eine Zeitung?
Ich habe ja ein schwedisches Sommercamp geleitet, das ich die letzten Jahre immer wieder geleitet habe, wo ich auch schon als Jugendlicher mit war, das Abenteuerlager.
Ja.
Beziehungsweise eins von dreien. Und das geht ja mal 2 Wochen. Und am ersten vollen Tag unseres Lagers, kurz nach 14 Uhr, fängt es so leicht an zu tröpfeln. Es war ein Gewitter angesagt. Und aus seinem, also heiterer Himmel stimmt ja nicht, es hat getröpfelt, aber ohne vorige Donnerwarnung oder sowas schlägt ein Blitz hinter unserem Haupthaus ein.
Nein.
Und bevor ich den Donner höre von diesem Blitz, höre ich noch von dem Kühlanhänger, wo wir die kühlen Sachen lagern, das so sizzeln, so bzzzt irgendwie in der Stromleitung. Und das Ding ist aus. Und der Strom war weg. So, dann haben wir gesagt, Leute, schickt eure Jugendlichen in die Scheune. Ja, die sind ja sonst auf einer großen Zeltwiese.
Ja.
Und als das noch im Gange war, so vielleicht eine Minute oder zwei, nachdem der erste Blitz eingeschlagen ist, gibt's wieder ein dolles Rumsen. Und jemand kommt von oben runtergerannt und sagt, der Blitz ist oben bei den Zelten eingeschlagen, es liegen Leute auf dem Boden.
Nein. So.
Ja, sind wir hochgerannt, Notruf aktiviert, hat ein bisschen gedauert, du kommst da ja so schlecht durch, wenn das Stromnetz zusammengebrochen ist, irgendwie muss das auch mit den Telefonmasten Probleme gegeben haben. Naja, ja, mit dem Mobilfunk. Und Krankenwagen alarmiert, eine Teilnehmerin lag auf dem Boden, musste untersucht werden und so. Und dann haben wir alle 80, 90 Jugendliche durchchecken lassen von dem Rettungspersonal. Und dann haben die zur Sicherheit 5 zum Arzt geschickt und 3 mitgenommen, die über Nacht ins Krankenhaus mussten.
Hat die der Blitz tatsächlich, weil der irgendwo in der Nähe eingeschlagen ist, tatsächlich geschockt oder was?
Ja, also es hieß, der Blitz sei in die Zelte eingeschlagen oder daneben und Leute haben Rauchschwaden gesehen, wusste es nichts Genaues.
Ja.
Und naja, am Ende war es dann so, dass der Blitz wohl tatsächlich in der Nähe der Zelte eingeschlagen ist, aber komischerweise nicht direkt ins Zelt. Es gab kein Brandloch oder was du erwartet hättest. Die
ja.
Paramedics, die da kamen, die waren auch alle überrascht, dass es so wenig schlimme Verletzungen und Brandlöcher und was auch immer in den Zelten gab. Und auch überrascht, dass nicht der Fahnenmast getroffen wurde, sondern so ein kleines Zelt oder
da
so.
Da denkt man so, der Fahnenmast wäre es doch jetzt, ne?
Ja, ja,
ja, okay.
Da war auch noch so eine Wäscheleine mit einem Metallkern. Und da ist ne, das Plastik runtergeschmort und die Wäscheklammern sind so ein bisschen angeschmort und so.
Ja,
und
ja.
Naja, und eine Teilnehmerin hatte so leichte Striemen am Arm und auch so eine Austrittsstelle am Zeh. Also sie war richtig nah dran und am nächsten Tag, nach 24 Stunden, waren alle wieder da. Wir haben ein ganz normales Lager gemacht. Back to normal. Und
Alter.
Das war total crazy natürlich. Und was auch crazy war, 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr ist es irgendwie passiert, oder 14:30 meinetwegen, und kurz vor 16 Uhr klingelt das erste Mal das Handy von einem Mitarbeiter, schwedisches Fernsehen, wie sieht's aus? Nun habe ich da so ein Telefoninterview gegeben und kurz darauf steht eine Reporterin von der Regionalzeitung, von der Smålandsposten auf dem Platz und erkundigt sich, und muss man nochmal ein Interview geben und dann war das in den schwedischen Nationalnachrichten.
Nein.
Ja. Ne, ich meine, die Deutschen in Schweden sind vom Blitz getroffen worden. Das ist natürlich ein großes Ding.
Ja, krass,
ey. Wir hatten dann schon Schiss, dass irgendwie die Bild-Zeitung oder so Wind davon bekommt und das so ein großes Ding wird. Und als die Presse kam, haben wir dann auch entschieden, dass wir nicht nur die Eltern der Kids, die wir untersuchen lassen haben, informieren, sondern alle, bevor irgendjemand das irgendwie über verquere Wege hört und dann denkt, oh nein, mein Kind ist in diesem Lager oder so.
Ja, ja.
War eine große Telefonaktion, wenn du die Eltern von 80, 90 Kindern anrufst oder die Erziehungsberechtigten. Lief dann aber auch alles gut und denen ging es dann auch gut und wir konnten alles normal machen, aber war natürlich ein ganz schöner Schreck.
Da hat ja also der Donnergott einen krassen Auftakt rausgehauen.
Ja, man könnte fast sagen, wie durch ein Wunder, ja, wer weiß, woher das kam, ist niemandem etwas passiert. An dem Tag war das Motto, wir haben ja für jeden, also wir haben so ein Lagermotto, das ist immer so ein dummer Wortwitz, ja, dieses Jahr war es der Herr der Dinge, die Gefährten.
Ja.
Es ging um die Apostelgeschichte, so quasi die Fortsetzung unseres Podcastes aus lukanischer Sicht. Und da hatten wir dann so eine Tageslosung und da hieß es ausgerechnet an dem Tag des Blitzschlages ungefähr so sinngemäß von Paulus, denn ich bin durch viele Gefahren und Schiffbrüche und so weiter und so fort hindurchgekommen. So, total krass und bewahrt worden. Und so war es bei uns auch, also total verrückt.
Ja, krass.
Ja, genau, dann kam die Woche drauf noch jemand von der Kommune. Weil Übwidinge Kommune ist so eine ganz kleine Kommune innerhalb des Landes Kronoberg, das wiederum zu Småland gehört. Und die waren erstmal froh, dass nichts passiert ist natürlich, aber sagten auch, also durch euch waren wir in den nationalen Nachrichten. Bisher wusste niemand, dass Übwidinge existiert und jetzt wissen das alle. Der Leiter der Rettungsdienste in der Region war super zufrieden mit der Art, wie das gehandelt wurde. Wir hatten ja einen, der hauptberuflich Rettungssanitäter ist und eine hauptberufliche Ärztin vor Ort, die das da super gemanagt haben. Das war super professionell und da war auch sehr zufrieden mit. Und dann kam am Ende der Woche, am letzten Tag, an dem wir da waren, um den Bogen nochmal zu schlagen, vom ersten zum letzten Tag, eine Journalistin nochmal von Smålandsposten und hat dann einfach mal einen Artikel über unser Lager so geschrieben, weil sie sagten, durch den Blitzschlag sind wir jetzt wieder darauf aufmerksam geworden und wir haben schon so lange nicht mehr über euch geschrieben. So, und dann haben sie so einen Artikel veröffentlicht, wo das irgendwie so heißt, hier lebt man back to basic. Also okay. Sehr witzig. Kann man jetzt alles auch online finden.
So, auf Schwedisch.
Ich bin jetzt national bekannt in Schweden als Lagerleiter des vom Blitz getroffenen Lagers.
Ja, fantastisch.
Ja, super. Und auch die schwedische Bild-Zeitung sozusagen, die Expressen SE, hat uns eine Anfrage geschrieben. Die hatten nur leider nicht diese Graswurzelkontakte. Deswegen haben die über meine Dienstmail geschrieben, aber ich hatte leider ja so schlecht empfangen. Also witzig, ne? Die Artikel bezogen sich alle auf das, was die beiden, also der eine, der angerufen hat und die andere, die vor Ort war, von uns erfahren haben. Und was sie von den Rettungsdiensten wusste, also die Informationsbasis war überall gleich. Expressen hat dann aus erschreckten Kindern sehr verängstigte Kinder gemacht, natürlich. Ganz süß. Und genau, und es gab eine von Aftonbladet, auch so eine Art schwedische Bildzeitung, die machen so Videos im NTV-Stil. Da war so eine schwedische Moderatorin mit russischem Akzent, die dann 3,5 Minuten mit dem Polizeisprecher der Region sprach und dann haben sie gar kein Bildmaterial gehabt, deswegen haben sie so einen Google-Zoom gemacht, wie man das so macht bei Google Maps,
ja,
ne?
Ja.
Und ich sag mal, den Herzjön, an dem wir sind, den gibt's in der Region 2-mal, so im Abstand von 10 Kilometer ungefähr. Ja. Da sind sie natürlich zum Falschen gezoomt und alle ganz wichtig darüber berichtet, was bei uns passiert war. So. Also es war schon witzig, war so eine kleine Vorbereitung auf den Vikariatskurs Medien, mein Wahlpflichtfach nächstes Jahr.
Ja, sehr gut. Ja. Ah, Mensch, das Schweden wurde jetzt auch mal wieder erschüttert.
Ja.
Also sag mal, gab es dann gar kein gekühltes Essen mehr? Wurde ja gebrutzelt, ne? War ja schon durch.
Nee, ist dann tatsächlich wieder angesprungen alles. Kurz nach 16 Uhr ging alles wieder an. Das war super.
Verrückt, ne? Man denkt ja, Blitze sind dann verheerender, als man denkt. Offensichtlich nicht so.
Ja, also, das war aber in der ganzen Region. Gut. Das war nicht nur bei uns, das war nicht von unserem Blitzeinschlag alleine, sondern der regionale Anbieter hatte irgendwie 3000 Haushalte nicht versorgen können für 2 Stunden oder sowas.
Das waren alle, oder? Also mehr gibt's ja nicht in der Gegend.
Du bist ein Spinner, ey. Guck dir Brandenburg an. Leben auch ein paar Leute.
Brandenburg ist großartig übrigens. In Brandenburg, das ist jetzt echt ein bisschen, kann man das so sagen? Darf man das? Ich sag das mal, weil ich möchte fair bleiben.
Wir sind alle sehr interessiert.
Die AfD ist ja leitende Politik in Brandenburg.
Mhm.
Und die hat jetzt richtig Geld in die Hand genommen, um gegen rechts vorzugehen. Es ist echt schwierig zu verstehen. Aber ja. Okay. Ich wollte es nur mal sagen. So.
Gut.
Ich habe die AfD nicht gewählt. Das wollte ich jetzt auch mal
sagen. Du wohnst ja auch nicht in Brandenburg.
Richtig, ich wohne in Berlin. Da wählt man grün-rot, blau-grün, schwarz-gelb. Man wählt hier alles. So, gut, dann lass es doch mal anfangen, weil wir sind ja eigentlich hier, um über Jesus zu reden. Haben wir ja schon seit 2 Wochen nicht mehr gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt.
Also ich habe in den letzten 2 Wochen sehr viel über Jesus geredet.
So. Tja, tatsächlich ich ja auch. Aber das ist ja eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, liebe ZuhörerInnen.
Ja, stimmt. Das lerne ich in meinem Studium auch.
Nicht schlecht. Ja, habe ich doch gesagt. Okay, gut. Dann lesen wir mal hier. Markus 15, die Verse 33 bis 39. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie, siehe, er ruft den Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Dein Kopf ist explodiert, oder was bedeutet diese Geste?
Ja, genau, es ist eine mind-blowing Geschichte.
Mind-blowing.
Mind-blowing.
Mal schauen, Gott, ob wir das erhärten können.
Ja, ja, man kann, finde ich, schon mal sagen, Gott wird am Kreuz zum Atheisten.
Gott wird am Kreuz zum Atheisten.
Ja.
Das ist ja mal ein starker Satz. Jetzt beweis den mal.
Oh Gott, ey. Da trinke ich nochmal einen Schluck Bulmers und lass dich mal kurz anfangen.
Ja, wir müssen ja mal kurz mal hier den Recap machen, wobei so viel muss man da gar nicht so sagen, ne? Weil irgendwie ist klar, dass Jesus jetzt am Kreuz hängt. Das war Thema der letzten Folge oder der letzten beiden Folgen, dass Jesus gekreuzigt wurde, nur ein Satz knapp erzählt und dann seine Kleider aufgeteilt werden und jetzt machen sich noch die Leute lustig, die um ihn rum sind, also zum einen die Vorübergehenden. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und auch die beiden, die mit ihm gekreuzigt werden, die beiden Räuber, machen sich alle lustig über ihn und jetzt wird's auf einmal ernst. Ja, wann wird's genau ernst? Zur sechsten Stunde. Zur sechsten Stunde kam eine Finsternis. Wir haben ja letztes Mal schon über den Tag oder vorletztes Mal über den Tag gesprochen, wie die Zeit hier ist, wie viel Uhr es hier sein dürfte. Sechste Stunde, wenn man den Tag in 12 Stunden einteilt, dann ist die sechste Stunde ziemlich genau mittags. Ne?
Ja, es war also quasi 12. potenziell sogar in dem Breitengrad maximale Helligkeit.
Ja, genau. Also statt maximaler Helligkeit auf einmal Finsternis.
Ziemlich krass, oder? Also ja. Ich habe auch so das Gefühl, das ist jetzt auch so eine, also wir haben vielleicht immer wieder mal darüber gesprochen, über diesen ganzen Kontext von warum werden Dinge eigentlich wie in der Bibel verfasst und was sind die Ursachen so? Ja. Und hier beschreibt er jetzt, sage ich mal, was jetzt in der Beschreibung vielleicht gar nicht unmittelbar zwingend mit dem Ereignis zu tun haben muss, dass Jesus am Kreuz stirbt, aber natürlich irgendwie schon. Was aber der Punkt ist, es ist wahrscheinlich, dass das alle gesehen haben. Mhm. Also, dass es insgesamt ein Phänomen war, das man insgesamt beobachten konnte, die Sonne verfinstert sich. So, könnt ihr jetzt erstmal, ohne dass ich jetzt weiter darüber rede, eine Sonnenfinsternis beschreiben.
Ja, oder dass es halt irgendwie Regenwolken aufzogen, die ein bisschen ungewöhnlich viel Dunkelheit gebracht haben.
Das könnte man auch, ich glaube, das mit der Sonnenfinsternis kann man auch errechnen, aber ich bin zu faul.
Ja, genau. Also da könnte man jetzt hin und her wälzen. Natürlich ist es dann leicht zu sagen, naja, gut, das schreibt Markus jetzt nur hier, um irgendwie ein bisschen Theaterdonner zu erzeugen. Mehr Drama. Ja. Interessanterweise wird es ja gerade nicht ausgeschlachtet, ne? Also er schreibt es nicht, eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, weil ja klar ist, dass die Finsternis bedeutet Punkt, Punkt, Punkt.
No. Ja.
Also erstmal nur als bildlicher Rahmen für das, was passiert, irgendwie gemacht. Wie man es jetzt interpretiert, ob man jetzt, also ich finde das immer ein bisschen anstrengend, ja, wenn man dann einmal anfängt und zu sagen, ja, das kann man übrigens auch beweisen, ja, ist ja schön, wenn man das nachweisen kann. Und wenn man es nicht kann,
dann ist es nicht wahr.
Dann ist es nicht wahr, genau. Also dass der König der Juden, der Christus, der von Gott Gesandte, ja, der übernatürliche Herrscher dieser Welt, der zu einem natürlichen Menschen geworden ist, stirbt, die Sünde dabei tötet, wieder auferweckt wird zum Leben und damit uns allen vorangeht ins ewige Leben, das uns ab jetzt allen gilt, die wir an Jesus glauben. Also das wird dadurch zu Fall gebracht, dass es vielleicht nicht finster war dabei.
Ja.
Es gibt ist genug geil. Andere absurde Sachen in dieser Geschichte.
Das ist geil. Ja. Das hast du schön auf den Punkt gebracht, ja.
Ne? Okay, also das passiert also quasi 3 Stunden lang, so grob. Also man kann natürlich die Zeitstunden von da nicht auf die heutigen direkt umrechnen, aber so grob 3 Stunden. Zu der 9. Stunde rief Jesus laut, also 15 Uhr rum, deswegen gibt es um 15 Uhr auch Ostern immer Karfreitag, besser gesagt, die Gottesdienste zur Sterbestunde Jesu.
Also er hängt jetzt schon seit Stunden am Kreuz und stirbt da einen langsamen und elendigen Tod. Im Kontext stirbt er einen relativ schnellen Tod. So. Ist ja fast schon gnädig. Wenn man sich vorstellt, dass der Kreuztod ein Akt ist, der also je nach Beschaffenheit der Personen und Konditionen einfach länger dauern kann.
Ja, aber es dauert 6 Stunden.
Genau, 6 Stunden, die Regel sind so Tage. In dieser hängenden Haltung, ja, also ihr müsst euch vorstellen, Lukas, du hängst an einem Kreuz, ja, jemand treibt daumendicke Nägel durch deine Hände und kugelt dir am besten noch so ein bisschen das Schultergelenk aus, so, weil passt nicht ganz. Ja,
wahrscheinlich dann, haut er die Nägel auch eher durch die Handwurzel.
Hält auch besser, Ansatz sonst würden die Finger ausreißen, genau.
Alles aus, ist ja auch
ja, doof. Also muss man halt nochmal festnageln, muss man wieder hochklettern und
ja,
so. Genau, ätzend. Deswegen
das waren ordentliche Handwerker, die römischen Soldaten konnten das.
Ja, sie haben den einen oder anderen schon mal gekreuzigt. Das sind ja quasi schon Chirurgen. So, und,
die Pfadfinder des Kreuzigens.
Ja. So. Die römischen Pioniere nageln ihn also an den Händen fest. Und wovon wir zumindest ein bisschen ausgehen, aber da gibt es wieder ganz viele Theorien zu, ist, dass man ihnen so einen Fußsockel gemacht hat, wo er draufstehen konnte. Oder steht es sogar irgendwo in einem Evangelium? Ich bin mir gar nicht sicher. Es gibt die Möglichkeit, dass sie ihn einfach nur festgenagelt haben an den Füßen quasi oder ihn eben Fußsockel gemacht haben, wo er draufstehen konnte. Aber immer nur so gerade, so eben, und das ist alles sehr anstrengend. Ne? Dann hängst du da, wurdest irgendwie, der wurde ja verprügelt auf dem Kasernenhof. Du hast zu Tode geschlagen und mit letzter Kraft kommt er dahin, dann nageln sie ihn an. Der blutet natürlich die ganze Zeit ein bisschen aus. Blutet weniger, als man denkt, weil seine Hände hängen ja wirklich weit über seinem Kopf, idealerweise. Deswegen ist es nicht ganz so blutend. Und da hängt er nun. So, und was jetzt passiert ist, dass durch diese hängende Haltung sich Wasser in den Lungen sammelt. Hm. Und es wird immer mehr. Tatsächlich, ich kann jetzt nicht so genau sagen, warum das so ist, aber es gibt da tatsächlich Quellen zu. Also Wasser sammelt sich in den Lungen und die Leute ersticken langsam, weil sie natürlich immer weniger atmen können und irgendwann werden sie halt ohnmächtig. Das dauert aber echt lange. Und wirklich sehr lange. Es ist quasi ein Erstickungstod, den die Menschen da sterben. Und nebenbei werden die von der Öffentlichkeit und Tieren gepiesackt. Alles, was da so ist. Und der hängt da jetzt. So. Richtige Scheiße. Ja, das ist völlig der Schmerz. Und Jesus hatte Schiss vor der Nummer. Haben wir auch diskutiert oder haben wir auch drüber gesprochen, als er im Garten Gethsemane gesagt hat, boah, eigentlich jetzt keinen Bock drauf, so, weil er sich schon gedacht hat, wenn die Römer mich kriegen, dann wird das eine üble Kiste. Und jetzt stirbt er den langsamstmöglichen ätzenden Kacktod, so. Und irgendwann ist dieser Mensch Jesus am Ende mit seinen Nerven, mit seinen Zweifeln und all dem, der wird in sich gegangen sein, der wird gebetet haben, alles Mögliche. Und dann sagt er diese wichtigen Worte: Eli, Eli, Lama, Asabtani. Und zwar im Wesentlichen: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja.
So, ich habe gesagt, Gott wird am Kreuz zum Atheisten. Ist ja natürlich ein schmissiger Bildzeitungstitel. das ist nicht der Fall. Ich meine, er redet ja noch mit ihm, kann er kaum atheistisch sein. Aber was er sagt, ist absurd. Und das sagt er, ich glaube, da ist er einfach ganz nah am menschlichen Leid angekommen. Ich glaube, das ist so in dieser Näherungskurve, näher ist er, glaube ich, kannst du nicht kommen als Mensch an deine Menschlichkeit als so, wenn du das sagst, wenn Jesus das sagt so. Und das ist für ihn, ich finde, das ist der wichtigste, einer der wichtigsten Sätze, die er überhaupt gesagt hat. Der so viel über unser Glauben aussagen darf, der so viel über unsere Zweifel und unseren Unglauben sagen darf, wie nur irgendwas anderes.
Deswegen mag ich diesen Satz total. Also, wie heißt es, Gott von Gott verlassen ist?
Ja, genau. Also, Jesus ist ja Gott. Ja. gut, das haben die im ersten Jahrhundert jetzt nicht explizit gesagt. Das ist ja eine Konstruktion aus späterer Zeit oder sagen wir mal eine Überlegung. Darüber werden wir eines Tages reden. An dieser Stelle, ja, wenn Gott das sagt, ne, das ist das Ding.
Naja, das haben sie im ersten Jahrhundert schon gesagt, ne? Allerdings bei Paulus zum Beispiel. Aber, ne? So, also, wie auch immer. Jedenfalls ist der, also selbst wenn Jesus zu dem Zeitpunkt angesehen wird als Christus, aber diese Frage mit, in welchem Verhältnis steht er zu Gott, noch gar nicht interessiert, weil es einfach erstmal um den Typen geht, der da unterwegs ist und der da jetzt hängt, dann ist das schon krass genug, dass ausgerechnet der allen so fröhlich von Gott erzählt hat, der alle so begeistert hat und der in Gottes Namen geheilt hat, jetzt da hilft und fragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist ja interessant, dass das auch nochmal übersetzt wird. Also, ne, Markus hätte ja einfach nur die Übersetzung schreiben können oder so. Er macht das ja immer mal wieder, dass er auch das aramäische Original schreibt. Dass er es übersetzt in dieser Weise, bedeutet ja zum einen, dass das wirklich darum geht, um diesen Satz, um diese Frage, warum hast du mich verlassen, das, was du gerade geschildert hast. Ne? Also, dass Gott in Jesus uns so nahe kommt, dass er an sich selber zweifelt. Oder dass der Sohn Gottes am Vater verzweifelt. So, sagen wir es so. Und er fragt dann nicht, hast du mich verlassen? Sondern warum?
Ich finde es geil, weil ich kann die Frage, ich werde die nicht beantworten können jetzt. Vielleicht hast du da eine geile Antwort drauf so.
Warum Gott ihn verlassen hat?
Oder warum er es glaubt. Ich finde es insofern wichtig, weil ich finde, Leid macht Menschen glaubwürdig und auch Leid macht Jesus glaubwürdig und das ist ja immer dieser Punkt so. Ich habe mir mal die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich nicht Moslem oder Jude oder sonst irgendwas, und ich hab mir die Frage sehr intensiv gestellt und ich habe mir die ganzen anderen Propheten nochmal sehr, sehr intensiv reingezogen, eine lange Zeit lang. Ja. Und ich bin unter den Gesichtspunkten von dem, was wir über die Propheten der großen Religionen und kleinen Religionen wissen, bin ich ja zu dem Schluss gekommen, dass dieser Jesus der ist, den ich am meisten Glauben schenken kann. Mhm. Weil er einfach so tief authentisch ist. Ne? Also wenn das tatsächlich die Christen des ersten Jahrhunderts diese Authentizität einfach darstellen, weil auch an dieser Stelle wieder mal einfach man sich angreifbar macht. Die Christenheit des ersten Jahrhunderts tut etwas, was du nicht tust, wenn du ein unique selling point haben willst. Du sagst, wir haben hier den Retter, aber er hat zwischendurch auch nicht so richtig an sich geglaubt. Ja. Das ist halt ja gut, dann gehe ich jetzt woanders hin. So, ja? Ja. So verkauft man nichts. So kriegt man das Produkt nicht an den Menschen. Und das macht die es ja so glaubwürdig, weil sie halt sagen, geschissen. Ja? Ist alles passiert, der ist gescheitert am Kreuz, könnte man fast sagen. Nichtsdestotrotz haben wir diesen Gott erlebt und deswegen können wir hier auch so easy peasy diese Selbstdegradierung, dieser zweifelnde Jesus, der am Kreuz hängt, der jahrelang steil geht und jetzt offen sagt, was in ihm vorgeht, und zwar, dass er ganz schön krasse Zweifel hat, das können wir hier sagen. Das ist kein Problem, weil das ändert nichts an der Wahrheit.
Ich finde auch toll, dass es eben heißt, warum hast du mich verlassen? Weil das ja genau die Frage ist, die sich Menschen stellen, und damit meine ich jetzt nicht die Menschen, die die Kirche immer wieder in irgendwelchen Predigten beschwört, sondern Menschen wie du und ich, wenn Scheiße passiert. Ja, warum lässt du das zu, Gott? Warum ist das passiert? Und Jesus bringt es auf den Punkt, ja, warum hast du mich verlassen? Übrigens auch eine Erfahrung, die ja Menschen häufig machen, die anfangen, an Jesus zu glauben oder an Gott zu glauben und dann intensive Phase haben, in der ja alles geil ist und dann auf einmal dieses Gefühl ist, Gott ist überhaupt nicht da. Hast du ja sehr intensiv durchgemacht, als wir zusammen gewohnt haben. War für uns beide recht anstrengend. Und ich kenne auch einige andere Leute, die das durchgemacht haben oder im Moment durchmachen. Und diese Frage, warum macht Gott es? Ja, warum hat er das getan? Die steht hier. Und Jesus ist nicht der Typ, der sich irgendwie hinstellt und eine gelehrte Rede darüber hält, warum Gott jetzt gerade mal keine Zeit hat. Und keine Sorge, er ist nur kurz AFK und dann hilft er wieder. Ja. Sondern Jesus hängt am Kreuz und diese Frage verklingt. Ja, und es ist der vorletzte Ton, den er von sich gibt, bevor er stirbt. So, ist diese Frage, warum? Das heißt, dieses Warum, dass sich Menschen zu Recht im Leid stellen, das stellt Jesus selber. Und da hängt er wortwörtlich mit drin. So, also es gibt keinen Ort im Leiden und in dieser Frage nach Gott, die Gott fremd wäre, ja, wo Gott nichts mit zu tun hätte, sondern er steckt genau an dieser Stelle, er hängt genau da drin und er erleidet dasselbe.
Was man daraus ziehen kann, also was ich daraus ziehe, ist, dass die Frage nicht beantwortet wird. A, die Frage wird nicht beantwortet. Punkt. Ja. Die Jung ist it. Und der zweite Punkt ist, ja, sogar Gott stellt sich diese Frage. Ich kann mir sogar richtig vorstellen, wie sich Jesus bei allem möglichen Scheiß die Frage stellt, wenn er sich mein Leben anguckt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass darum geht es nicht. Ne? Wir kennen ja, retrospektiv würde ich sagen, kennt die Christenheit die Antwort auf die Frage, warum er da am Kreuz hängt. Zumindest glauben das viele zu wissen. Und letztlich ist es aber auch nicht die Antwort, die Antwort. Die Antwort ist quasi die Lehre der Zeit, ja, quasi, dass dann darauf folgend etwas passiert mit der Menschheit oder eine Chance geöffnet wird, aber es ändert für Jesus erstmal in dem Moment gar nichts.
Ja,
und Jesus in dem Moment ist es Leid.
Ja.
Und Ende. Und da kann man nicht sagen, es wäre etwas Besseres, Höheres, es ist irgendwas Gutes. Ja. Da sei mal getröstet, du lieber Jesus, so wie man das so sagt. Ja. Da kommt noch was bei raus, wenn du Christen, die leiden, weil das Kind stirbt oder die Oma oder man selber. Ja, da kommt noch was Gutes bei raus. Am Arsch. Für den einzelnen Menschen hat das überhaupt nichts Gutes. Und ja, das muss es auch nicht. Das genau, soll mal schön scheiße bleiben. Ich finde, da kann man auch mal Leid erleben. Also was ich sagen will, ist, Leid zu erleben, das darf man unbedingt. Und, und was man hier auch sagen kann, Jesus hat ganz schön krass gelitten und bewegt sich damit auf der menschlichen Ebene.
Jesus hat krass gelitten, das finde ich eine schöne Zusammenfassung.
Ja,
ja, also, aber es ist ja auch derselbe Jesus, der an anderer Stelle, zum Beispiel in Johannes Evangelium Kapitel 11 bei der Lazarus-Geschichte sagt, als es heißt, Lazarus, unser Bruder, liegt im Sterben. Ja, keine Sorge, diese Krankheit ist nicht zum Tode, ja, sondern damit Gott sich verherrliche. Und es ist derselbe Jesus, der immer wieder davon spricht, dass das, was mit ihm am Kreuz geschehen wird, geschehen muss. Ja? Also der Christus muss viel leiden und sterben und auferstehen, sagt er. Dreimal haben wir gelesen. Aber in dem Moment, in dem er da hängt, das ist nicht der Ort, an dem man solche Reden schwingt. Ja, das ist der Ort, an dem man das fühlt und in dem man sich Gott verlassen fühlt. Und das hat beides seinen Platz. Ne? Es hat seinen Platz zu sehen, was Gottes Wege mit einem Menschen sind und das auch retrospektiv zu Jesus zu machen oder auch zu dem eigenen Leiden. Und das kann total hilfreich sein, wenn man irgendwann feststellt, ich habe ein krasses Leid erlebt, aber ich habe auch was daraus gezogen, ja, aber das ist nicht in dem Moment des Leidens angebracht. Und es ist nicht angebracht, im Moment des Leidens jemandem zu sagen, naja, reiß dich mal zusammen hier, das hat schon alles seinen Platz. Ja, nee, ist der falsche Moment. Es kann helfen, ja, wenn jemand es einfordert, wenn jemand sich das wünscht, im Nachhinein darüber zu reflektieren, aber nicht in diesem Moment. So viel Seelsorge sollte man für seinen Alltag schon mitnehmen.
Das finde ich auch übrigens ganz spannend. Ich hatte irgendwie die letzten Wochen auch immer ein paar Diskussionen über Dietrich Bonhoeffer. Mhm. Und der wird ja gemeinhin, ich weiß nicht, wie es in der Landeskirche gerade ist, aktuell so der Hype, aber in diversen Freikirchen wurde der jetzt ja ganz neu entdeckt und gehypt. Und,
weil freikirchlicher Autor darüber geschrieben hat.
Und der Dietrich, der ganz krasser Prophet des 20. Jahrhunderts, so, wenn ihr Dietrich Bonhoeffer nicht kennt, kurze Zusammenfassung, das war ein Theologe aus Berlin, der würde ich sagen, ein ganz intensives Glaubenserlebnis in den USA hatte, von dem wir nicht genau wissen, was es explizit war, und der sich dann in den USA sitzend in einer wunderbaren Position in seinem Leben entschieden hat, zurück nach Hause zu gehen, nach Deutschland, Zweiter Weltkrieg war das, um gegen die Nazis politisch anzugehen oder theologisch oder was auch immer. Und das ist derselbe Mann, der dann beim Stauffenberg-Attentat teilgenommen hat und darüber auch eine theologische Abhandlung über den Tyrannenmord geschrieben hat. Und dieser Mann wurde dann daraufhin nach diesem misslungenen Stauffenberg-Attentat inhaftiert und schließlich hingerichtet. Der ist deswegen für die christliche Welt so wichtig, weil er ein für uns heute ein Theologe ist, der für seine Zeit, würde ich sagen, krass voraus war, der theologisch Dinge begriffen hat und erkannt hat, der zum Beispiel auch über Gnade gesprochen, wie christliche Welt sie billig macht. Er hat theologisch versucht, sozusagen eine neue Erklärung fürs 20. und vielleicht auch fürs 21. Jahrhundert zu finden, wie wir geistlich denken können. Und dieser Mann wurde halt hingerichtet, deshalb Märtyrer für seinen Glauben, seine Lebenseinstellung, und es wird so krass gefeiert. Und da gibt es auch ein Lied, das wahrscheinlich sehr bekannt ist, von guten Mächten. Heißt es von guten Mächten nur?
Ja, also es gibt verschiedene Titel. Das Gedicht von Bonhoeffer ist auch nochmal anders, aber man genau, kennt das Lied unter diesem Titel.
Genau, von guten Mächten. Und da entsteht der Eindruck, das hat er im Gefängnis geschrieben und eigentlich an seine Freundin, glaube ich, und entsteht der Eindruck, dass dieser Mann heilig schwebend, latenten Zentimeter über dem Boden, in der Haft der Nazis irgendwie von Gott erfüllt war. Aber auch das ist falsch, weil Bonhoeffer hat gelitten. So. Der wurde zu Unrecht eingesperrt. Der war ein hochgebildeter Mann, hat sich verändert, der hat sich entschieden, für sein Volk einzustehen, gegen die Nazis. Der hat so viel gute Intentionen gehabt. Und dann landet er im Gefängnis, kommt da nicht mehr raus und wird am Ende erhängt. So. Das ist einfach eine richtige Vollscheiße. Und für Dietrich wird das bis zum letzten Moment auch einfach scheiße gewesen sein. Punkt. Scheiße. Der hatte Depressionen deswegen. Zumindest beschreibt das ein Mitinhaftierter dann später. Aber heute gucken wir auf ihn und sagen, der war krass in seinen Vibes. Aber das, finde ich, wird der Sache nicht gerecht. Weil der Sache gerecht zu werden ist, den Märtyrer in seinem Leid ernst zu nehmen. Und den Menschen, der leidet für eine Sache vom Herzen, warum er auch später eben so wichtig wird, weil er dadurch glaubwürdig wird. Auch Dietrich wird glaubwürdig, weil er halt nicht revidiert. Ich kann mir vorstellen, die Nazis hätten ihn sogar als Zeichen rausgelassen, wenn er revidiert hätte. Hat er nicht. Und das ist jetzt eine wilde These von mir. Leid ist scheiße. Immer. Ja.
Bei Bonhoeffer ist das Besondere eben auch diese Glaubensstärke, die ihn durch den Tod quasi getragen hat, ne? Sein letztes überliefertes Zitat: Dies ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Ja. Drückt es aus, und Bonhoeffer steht aber auf den Schultern von Jesus sozusagen, ne? Also, so wie wir alle, ja, auf den Schultern Jesus stehen, der am Kreuz hängt und ächzt und verscheidet, damit wir leben können, ewig leben können, haben wir eine neue Zuversicht gewonnen, weil dieser Jesus an diesem Punkt der tiefsten Gottverlassenheit an Gott festgehalten hat, indem er immer noch mein Gott sagt und ihn ansprach. Ja. Simon, bist du eigentlich gar kein Fan vom Psalm 22 oder? Du hast es bisher noch nicht erwähnt, deswegen frage ich mal.
Dass ich das nicht erwähnt habe, ja, das ist ganz absurd, das sieht mir gar nicht ähnlich.
Gefällt dir nicht so, ne?
Überlass dir mal die Ehre.
Diese Intertext-Sachen zu haben. Naja, das ist doch einmal spannend auch, dass diese Worte ein wörtliches Zitat aus Psalm 22 sind. In dem Psalm, der zur Weise der Hirschkuh, der Morgenröte, vorgesungen werden soll.
Whatever it means, toll. Bro.
Ja, ist wahrscheinlich ein bekanntes Traditional zur Zeit Davids.
Ja.
In diesem Psalm heißt es in Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Das nächste, was Jesus macht am Kreuz, ist schreien, ne?
Just saying. Für mehr reicht es dann nicht, aber ja.
Ja. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Also, ne, das hatten wir gerade, wie die Leute ihn verachten. Alle, die mich sehen, verspotten mich. Und die vorbeigingen, spotteten über ihn. Sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Zitat: Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ich stelle mir diese dicken Soldaten davor, die da Wache schieben, so Asterix-Style. Ja. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gemeinde haben sich zertrennt, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Mächtige Worte, sehr poetisch. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in das Todesstaub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ungefähr das, was passiert, wenn man einen Nagel durchtreibt. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Das ist ganz schön bildlich, oder? Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Das hatten wir letztes Mal. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Du hast mich erhört. Auf einmal, ne? Du hast. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs, und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da er zu ihm schrie, hörte er es. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Ewiges Leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden und vor ihm anbeten, alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle Großen auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan. Ein Vers, ein Psalm, der anfängt mit der größten Gottverlassenheit. Und der endet damit, dass alle Menschen von Gott erreicht werden. Und selbst die, die schon verstorben sind und die, die noch geboren werden, von ihm hören werden. Denn er hat's getan. Er hat's vollbracht, könnte man auch sagen.
Witzigerweise beginnt ja dann im Anschluss der Psalm 23 und der wird ja gerne verklärt als ein Psalm, der super tröstend sein soll. Ich sehe das anders. Das ist ganz witzig, weil er, wenn du so siehst, die individuelle Geschichte der Psalm 23 im Kontext von Psalm 22 weiterführt und die individuelle Geschichte eines jeden Menschen. Ja. Und zwar die ganze Geschichte, der ganze Psalm und nicht nur der Herr ist mein Hirte. Ja. Sondern er bereitet auch einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mhm. Und der geleitet mich durch das dunkle fucking Tal. Und so der ganze Scheiß auch, ne?
Ja.
Und der Herr ist immer da. Aber der Punkt ist, es ändert nichts am Leid. Aber gleichzeitig beschreibt der Psalm 22, was geschieht, ne? Denn das ist eigentlich ganz spannend, weil man dann sagen kann, ja, und dann hat der Autor jetzt wieder Psalm 22 zitiert. Aber auch da, was Jesus passiert, passiert allen anderen auch. Nur bei Jesus passiert es eben auch.
Also für mich ist das Besondere an dem Psalm-Zitat jetzt nicht irgendwie irgendeine Autorenleistung von Markus oder sowas. Also so oft, wie Jesus die Psalmen zitiert in verschiedenen Evangelien, ist es durchaus plausibel, zu sagen, dass Jesus die Psalmen intensiv kannte. Er wird als Rabbi angesprochen, er musste sie intensiv können. Und dass das für ihn, wie man mit einer Floskel, die, weiß ich gar nicht, vielleicht auch auf Bonhoeffer zurückgeht, jedenfalls war sie bei Bonhoeffer wichtig, das Gebetbuch Jesus sind, die Psalmen. Und wenn du das im Hintergrund hast, dann ist es plausibel, dass Jesus das sagt und zitiert. Und zwar in beiden Bedeutungen. Einerseits in der Bedeutung der Verlassenheit und andererseits in einer krassen, auch theologischen Andeutungen dessen, was kommen wird. Ich meine, das gibt es auch sonst im Leben, dass manchmal Menschen in bestimmten Situationen etwas sagen, das der Situation angemessen ist, aber das auch noch eine Tragweite hat in das, was später kommt. Ja, so einen prophetischen Satz. Und so verstehe ich dieses Psalmzitat hier, dass Jesus die Verlassenheit von Gott ausdrückt und gleichzeitig damit theologisch mit dem ganzen Psalm 22 gesagt wird, dass in dieser größten Scheiße das größte Wunder passiert, was man sich als Mensch nicht mal vorstellen kann. Und diese umfassende Heil, was da bekannt gegeben wird, für alle Menschen, für die, die schon verstorben sind und für die, die erst noch geboren werden, das ist die Geschichte, die Gott mit Jesu Tod angestoßen hat. Das ist in weiten Teilen die Geschichte des Christentums, auch wenn das Christentum auch viele dunkle Löcher und Abgründe genommen hat, weil es sich zu einer Organisation entwickelt hat und weil Menschen Scheiße bauen. So, aber es ist auch die Geschichte der Botschaft von Jesus, die Menschen gerettet hat und die auch heute noch Menschen rettet und die auch bis ins Totenreich hinabgedrungen ist, wie es im Psalm 22 heißt. Selbst der, der schon vergangen ist, der hat eine Zukunft daraus erhalten. Und das ist doch was Großartiges, was ich hier nicht übersehen will, einfach nur zu sehen, Jesus ist Gott verlassen, ja, aber in dieser Gottverlassenheit bereitet sich eben das große Wunder vor. So.
Ja, das kann man verdammt nochmal nicht verleugnen, was du sagst.
Puh, da habe ich Glück gehabt.
Es gibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe gerade noch gedacht, Mensch, jetzt noch so ein Schmankerl. Aber die Wahrheit ist, Menschen werden auch heute noch von Jesus gerettet. Das stimmt. Man möchte es ja gerne verleugnen. Ich ja vor allem voran. Aber
warum willst du das verleugnen?
Aus egoistischen Gründen. Aber die Wahrheit ist...
Letzte gerettet, oder was?
Aber die Wahrheit ist, Jesus rettet dummerweise Leute. Also für mich dummerweise. Guterweise für alle anderen, die gerettet werden.
Ich verstehe immer noch nicht, was dein Problem damit ist.
Es ist gar kein Problem. Okay. Du musst es auch nicht verstehen. Niemand muss das verstehen. Hauptsache, ich bin glücklich.
Ja, genau das ist deine Devise. Ja, aber tatsächlich ist der Satz, Jesus rettet Menschen, ein ziemlich abgefahrener Satz, wenn man ihn mal wirklich ernst nimmt. Weil ich finde, gerade wenn du so volkskirchlich unterwegs bist, aber auch in den meisten Freikirchen, passiert ja nicht so viel. Ne? Also man lebt so sein christliches Leben und man kann sich über alle möglichen ethischen Fragen streiten. Aber wenn man mal miterlebt, dass dieses Wunder passiert, dass ein Mensch Jesus begegnet und anfängt zu glauben, dann ist das ultra krass. Es ist so eine Lebensveränderung. Und das aus den Augen zu verlieren, weil man das halt so selten erlebt, das ist total schade und das ist der Herzschlag des Christentums in allen Zeiten gewesen, dass Menschen angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und da, wo das Christentum sich gut entfaltet hat, da ist das auch passiert in der einen oder anderen Weise. Wir sprechen jetzt nicht hier von Staatschristentum und davon, dass alle in irgendwelchen Organisationen verfasst sein müssen oder was auch immer, sondern es geht darum, dass ein Mensch wirklich anfängt, an Jesus zu glauben und sein Leben sich dadurch verändert. In irgendeiner Weise. Natürlich dann auch mit Höhen und Tiefen und mit diesem Moment, dieses Gott, warum hast du mich verlassen? Und diesen Krisen des Glaubens und des Zweifelns. Aber also, wenn du das, Simon, du hast das erlebt, wenn du daran zurückdenkst, dass dieses Wunder für dich passiert ist und dass es wirklich passiert ist und dass es dein Leben mal total geflasht hat und total verändert hat und du gerettet worden bist und das auch sagen kannst, und dann ist das, also ich glaube, das geht im Alltag einfach ständig unter. Und das ist so, so wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Daran siehst du, wie real Gott ist und was er tut. Und wir machen Organisationsstuff und wir sind wie ein Verein organisiert und labern über allen möglichen Scheiß und haben zu allem eine Meinung. Aber Gott handelt.
Keine Frage. Ich kann es immer wieder nur sagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da in Teufels Küche bringe, aber ich sag's halt. Leute, bevor ich Christ geworden bin, hatte ich der nächste Plan, der nächste große Schritt in meinem Leben sollte ein Genozid sein. The fuck Genozid, ey.
Das klingt irgendwie eigentlich zu lächerlich, aber.
Aber es klingt lächerlich, aber es war ganz schön ernst gemeint. Ja. Ich wäre der nächste irre gewesen mit einem Sturmgewehr in der Stadt. Und das tatsächlich. Für mich plötzlich kein Thema mehr gewesen, als ich Christus kennengelernt habe. So. Also richtig geil, gar kein Thema mehr. Und ist es bis heute übrigens nicht. Lieber Bundesnachrichtendienst, du musst jetzt nicht durchdrehen. So, ist alles cool.
Die Folge
ich stehe jetzt auf der demokratischen
mysteriös
Seite.
Mysteriös verschwindet die, bevor sie überhaupt hochgeladen ist.
Ja, wer weiß, Uploadfilter und so.
Genau.
Ja, also nee, ey, voll. Das muss ich mir natürlich immer wieder klar machen, wie krass irre ich damals war und dass ich heute gar nicht mehr daran denke. Weil natürlich, im Alltag geht es krass unter. Und in der ganzen Enttäuschung, die ich mit den Christen, nicht mit Christus erlebt habe, hilft mir natürlich auch nicht dabei, besonders christlich zu sein.
Ja.
Und ich habe das auch aufgegeben, christlich zu sein und kirchlich, religiös auch. Und deswegen bin ich einfach nur noch Christ. Blöd, ja. Das Ergebnis ist, dass Jesus immer noch geil ist und alle anderen sind doof.
Ich liebe deine differenzierten Urteile, Simon.
Ja.
Aber nein, das Gute ist ja, du findest alle doof, aber du würdest sie jetzt dafür nicht mehr umbringen.
Ich würde sie dafür nicht mehr umbringen.
Also es hat sich etwas doch nicht verändert. Zwischendurch.
Ja.
So das Emo-Schaf, mit euch ist alles doof.
Da kann man nichts mehr für dich hinzufügen.
Nee, genau, wir beten jetzt alle für dich, Simon, dass das irgendwann auch noch
besser wird. Nein, bitte, ihr müsst nicht für mich beten, ich bin gerettet. Go away. Bringt eure Gebete zu den Leuten, die es noch brauchen. Bitte. Okay. Tapp doch mal.
Ich würde sagen, wir nennen das hier wirklich
das Ende.
Das Ende vom Ende?
Das Ende vom Ende. Nur die Wurst hat zwei und so weiter und so fort. Wir sind wieder da, zurück aus der Sommerpause und ihr seid es auch. Schön, dass ihr diese Folge gehört habt und wir sind gespannt auf eure Kommentare. Macht das Ganze Sinn, wenn wir über dieses Warum so faseln und dann Psalmen bringen? Wird das plastisch oder sagst du vielleicht, ja, schön geredet? Welche Erfahrungen hast du gemacht mit dieser Frage und mit diesem Leiden von Jesus? Leuchtet dir das Ganze ein oder bleibt es dir das große Fragezeichen? Das wäre echt cool, wenn wir darüber in Austausch kommen können. Wege findest du schon. Google uns einfach.
Ja, go, go.
Genau. Und wir danken allen, die uns supporten auf einer regelmäßigen Basis über Steady. Ihr macht es möglich, dass wir uns demnächst mal wieder zu einem persönlichen Treffen treffen, um wirklich nur am Podcast zu arbeiten, was immer so eine Sache ist, dass man das mal auf die Reihe kriegt. Sich so zu treffen ist sowieso schon schwierig genug, aber wirklich die ganze Zeit für den Podcast zu investieren, ist ein Geschenk von euch an uns und dafür danken wir euch ganz bärtiglich.
Ja, demokratisch mahlen die Mühlen auch bei uns langsam.
Aber sie mahlen.
Jawohl.
In diesem Sinne,
bleibt
fertig.